Glücklich oder selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Mit diesem Satz eröffnet Jesus Christus eine, die Bergpredigt, man nennt sie so, weil sie wahrscheinlich an einem Hügel stattgefunden hat, aber eine ganz faszinierende Rede. Eine Rede, bei der, wenn man näher hineinguckt, aber vieles auch mit Fragezeichen zu verbinden ist. Eine Rede, die so dicht, also deren Aussagen so gedrängt sind, dass man sie vielleicht nicht sogleich auch verstehen kann. Oder wie geht das hier? Geistlich Arme, warum sollen geistlich Arme glücklich sein? Überhaupt, wie war das noch mit dem Unterschied? Bei Sätzen fällt das ja manchmal auf, den Unterschied zwischen geistig und geistlich. Sollte man geistlich arm sein, vielleicht sogar erstreben? Denn schließlich meint Jesus doch, dass das was mit Glück zu tun hat. Und glücklich wollen wir doch sein. Ja, gelegentlich ist die biblische Begrifflichkeit so eng, so dicht, so inhaltsreich, dass es ratsam ist, so einzelne Sätze, einzelne Worte durchzugehen. Und genau das möchte ich heute tun und in den beiden ersten Augustsonntagen hier in der Predigt. Deswegen habe ich so eine kleine Reihe zu den Seligpreisungen, also zu dem Anfang der Bergpredigt einmal zusammengestellt. Ob und gegebenenfalls, was dann diese Aussagen, die Jesus hier getroffen hat, mit unserem eigenen Leben zu tun hat, das bleibt eine spannende Frage. Ich hoffe aber, und ich habe darum gebetet, und ich bete darum, dass bei diesen Ansprachen so eine Art Perspektivwechsel entsteht. Und das Glücklichsein, von dem da jemand, nämlich Jesus, redet, zu etwas wird, bei dem wir merken, das ist auch mein Glücklichsein. Ich darf glücklich sein. Aber ich lese zunächst einmal Matthäus Evangelium Kapitel 5, so die ersten Verse, Vers 1 bis 4. Darum soll es heute nämlich gehen. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Und nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen und begann sie zu unterweisen. Selig, oder man könnte auch sagen glücklich, so einige Übersetzungen sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen ist das Himmelreich. Selig, glücklich sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Soweit einmal. Die Reihe setzt sich noch fort, da kommen wir dann in den nächsten Sonntagen zu. Denn ihnen ist das Himmelreich. So schließt Jesus diesen ersten Satz ab. Mein Gedanke dazu, der Himmel ist ein herrlicher Ort. In Anlehnung an dieses Lied, einige werden das kennen, Heaven is the wonderful place. Wie geht das, Himmel? An was denkst du da? Die eine denkt womöglich an den Bayer mit Harfe auf einer Wolke sitzend, Halleluja, Halleluja. Ein anderer hat die Vorstellung von einem unentdeckten Planeten in der Milchstraße oder sonst irgendwo, so wie Juri Gagarin, na, der wird anders ausgesprochen, ne? Einer der ersten Astronauten, der in den Weltraum dann flog und spöttisch enttäuscht war, Gott auf dem Flug zum Mond nicht irgendwo begegnet zu sein, so rechts außen oder so. Ich glaube, wenn wir den Himmel beschreiben wollen, davon redet ja Jesus Christus, von dem Himmelreich. Wenn wir den Himmel beschreiben wollen, dann kommen wir ganz schnell an Grenzen unseres Denkvermögens. Ja, ich zeige das mal auf. Die Frage nämlich, wo ist denn der Himmel? Verlangt doch nach einer klaren Zuweisung, klaren Zuordnung, da ist der Himmel. Oder? Auf wo, frage ich nach dem Ort, will ich da wissen. Wenn ich dieses Da mit Himmel in Verbindung bringe, dann gehe ich den nächsten Schritt. Der ist ja nicht hier. der ist ja dann weit weg. Unendlich weit weg. Nahtlos passt da hinein, dass Gott, der sich im Himmel ja aufhält, wenn der Himmel dann da und weit weg ist, er natürlich auch derjenige ist, der da und weit weg ist. Raumschiffvorstellung, muss man irgendwie hin, kommen wir irgendwie wieder zurück. Was ist das überhaupt, Himmel? Wenn Jesus Christus hier sagt, denn ihnen gehört das Himmelreich, dann verteilt er weder Land auf einem entfernten Planeten, noch irgendwelche Konzertkarten für wolkenschwebendes Halleluja. Ich versuche es mal mit zwei Gedanken zu beschreiben, was Jesus hier meinen könnte, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht kommen wir als heutige Menschen dem am ehesten näher zu verstehen, was Himmel sein könnte, wenn wir, ich sage mal, wenn wir das zunächst einmal vorstellen wie ein Kraftfeld. Also ich habe in der Schule mal Physik gehabt. Ich weiß, einige sind ja ganz entzückt darüber, dass es so ein Fach wie Physik gibt. Und da hat die Lehrkraft, die wir damals hatten, die hat lauter Eisenspäne, hatte sie. Die hat sie mal so irgendwie auf so eine Glasplatte geworfen und die flogen da so irgendwie da rum. Und dann führte diese Lehrkraft einen Magneten dazu. Und auf einmal änderte sich das ganze Feld. Aus diesem Chaos, das zunächst da war, weil er diese Eisenspäne da auf diesen Tisch geworfen war, diese Glasplatte geworfen war, hatte, entstand auf einmal ein geordnetes Feld, etwas, was zueinander, miteinander in Verbindung stand. Es entstand ein ganzes Bild. Das kam durch den Magneten. Logo, ne? Fünfte Schuljahr wird das wahrscheinlich sein. Spätestens da lernt man das. Es gibt sogar im Kindergarten, hier habe ich mir von meiner Frau sagen lassen, hier schon so Experimentierkasten. Vielleicht machen sie es auch schon da. Aber ich glaube, das hat ganz viel auch mit einer Übertragung mit Himmel zu tun, was uns so einen Ansatz bieten könnte. Dieser Magnet hat aus dem Chaos eine Ordnung geschaffen. Und unter Himmel, unter Himmelreich, versteht Jesus auch die uneingeschränkte und nicht endende Herrschaft Gottes, in der er Ordnung hineinbringt. Seine Liebe, die den Einflussbereich füllt und wo Menschen, die dort hineinkommen, wo Ordnung in ihrem Leben entsteht. Etwas nie Erdachtes, es greift auf einmal ein in mein Leben und es eröffnet einen neuen Horizont, eine nicht vorstellbare, zuvor vorstellbare Kraft. Sie kommt in mein Leben und bewirkt Veränderung. Ein Gedanke. Aber ich möchte ihn durch einen zweiten, nicht voneinander zu trennenden Gedanken ergänzen. Was ist der Himmel? Ein zweiter Aspekt. Das Himmelreich, von dem Jesus redet, hat auch was mit Örtlichkeit zu tun. Denn es heißt ja hier, denn ihrer ist das Himmelreich, denn sie kommen in das Reich Gottes, in das Reich der Himmel. Es hat was mit Örtlichkeit zu tun, ja. Doch als Menschen haben wir immer unsere Örtlichkeit fungiert mit Länge, Breite, Höhe. Vielleicht zu gut noch Zeit noch mit drin. Das sind unsere Bemessungsgrenzen, unsere Zugangskoordinaten, die wir brauchen, um von einem Ort reden zu können. Aber bei dem, was Jesus über das Himmelreich sagt, ist das anders. Dieses Himmelreich hat nicht diese menschlichen Zugangskoordinaten. Das lässt sich vielleicht am ehesten verdeutlichen, wenn man uns selbst mal schaut, nachdem Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Dann wieder auferstanden, hat noch eine Weile, war mit den Jüngern zusammen Und dann heißt es, ist er wieder zurück in den Himmel gefahren. Und das wird in der Apostelgeschichte so eindrücklich beschrieben. Ich habe hier mal Apostelgeschichte 1, Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Er wurde also, so bildlich wird das beschrieben, von der Erde abgehoben. Aber dann nicht wie ein Raumschiff und ganz weit weg, sondern dann kommt das Nächste. Er wurde von der Erde abgehoben und dann eine Wolke verhüllte das Geschehen. Und in dieser Verhüllung geschah der Übergang. Das Erste, die Naturgesetze sind außer Kraft gesetzt. Der schwebt auf einmal. Der muss nicht mehr stehen. Der schwebte. Und dann der Übergang bleibt doch im Dunkeln. Himmel ist schon ein Ort, das Reich Gottes ist schon ein Ort, aber es ist nicht mit unseren menschlichen Zugangskoordinaten zu erfassen. Es ist eine Andersartigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es festzuhalten. Himmel ist Gottes Zuhause. Der Himmel ist Gottes Zuhause. Geprägt von seiner heilenden Kraft, seiner Gerechtigkeit und seinem Frieden. Und das ist ein Ort voller Harmonie und deswegen hat er andere Zugangskoordinaten, als wir hier auf dieser Erde als Menschen wahrnehmen. Aber was hätte das? Was wäre das doch, wenn dieser Ort voll Harmonie, voller Gerechtigkeit, voller Frieden, so wird Himmel beschrieben. Was wäre das, wenn wir den Zugang dazu haben könnten? Wenn wir doch schon da wären? Wenn wir ganz dort wären, ganz da drin? Und wenn das vielleicht andersrum auch ganz in uns wäre? Wenn das Himmelreich nicht so fern, sondern uns ganz nah, uns zu uns gehören würde? Wenn es unser wäre. Fremd, ne? Aber es beschreibt mit den Begriffen, die die Bibel verwendet, ein Stück weit auch unsere Sehnsucht als Menschen. Dort sein zu können, wo Himmel ist. Es beschreibt die Sehnsucht, im tiefsten Grunde glücklich zu sein. Und sich da auch zu wissen, verankert wissen zu dürfen, in diesem Glück. Und Jesus bezeichnet eine Gruppe von Menschen hier in unserem Bibeltext als denjenigen, denen er das zuspricht. Es heißt hier, denen soll's gehören. Sie sind die zukünftigen Teilnehmer und Teilhaber an dieser Allmacht Gottes, der ja sein Zuhause im Himmelreich hat. Man kann auch sagen, so wie Paulus es später mal beschreiben wird, nach der Bergpredigt in seinen Briefen, als ein Erbbesitz, den Christen antreten dürfen, den sie als Besitz, als Zuhause übereignet bekommen. Das ist deins, es gehört dir. Möchtest du auch so eine Erbschaft antreten? Oder um diese Erbschaft wissen, die zu deinem Leben gehört? Eigentlich ist das ja kein Problem. Jesus spricht sie zu. Naja, er spricht sie den geistlich Armen zu. Das ist mein zweiter Gedanke. Geistlich arm, was ist denn das? Geistlich arm und doch ganz viel haben. Also geistlich arm, das ist nicht zu verwechseln mit geistiger Armut. Vor einigen Jahren gab es so eine Person, die zeichnete sich immer dadurch aus, dass sie sich als geistig arm darstellte. Verona heißt sie mit Vornamen, damals war der Zuname Feldbusch. Ja. Unter dieser Fragestellung, Herr Beckenbauer, sagen Sie mal, warum ist Brasilien noch nie Europameister geworden? Das war so für mich so die typische Frage der geistigen Armut. Und das hat sie gelebt. Das hat sie bestimmt, war sie nicht so, aber das war ihr Typus. Mit dem hat sie sich verkauft. Ja? Das ist geistige Armut. Das sollte man nicht mit geistlich arm sein verwechseln. Wenn man das tut, gehört man eher in die erste Kategorie. Wenn Jesus zunächst also vor seinen Jüngern sitzt und ihnen quasi das zuspricht, was hat er da? Da hat er Leute vor sich, die irgendwo in ihrem Berufsalltag gelebt haben, die ihren Familien gelebt haben. Da hat er Leute vor sich, die aufgebrochen sind und angefangen haben, mit ihm durch das Land zu ziehen. Hat er Leute vor sich, die quasi ein Stück weit von der Hand in den Mund lebten. Und hier bekommt Armsein schon eine Aussage. Geistlich Armsein hat eine andere Mitte. Aber ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, weil ich glaube, manchmal hat es eine leichtere Verbindung damit. Geistlich Armsein heißt, so viel Grips, so viel Verstand zu haben, dass man mit dem Versuch aufhört, schlauer sein zu wollen als Gott. Geistlich arm sein heißt, abgeben können und es Gott geben können. Seit meiner Jugendzeit begleitet mich eine Skizze. Ich wollte vorhin noch mal die Flipchart holen, aber die Kinder haben sie jetzt gerade im Gebrauch. Habe ich gesagt, dann lass mal, ich versuche es so zu erklären. Und zwar ein großer Kreis, der mein Leben auszeichnet. Das ist mein Leben. Und in dem großen Kreis sitzt mittendrin irgendjemand. Jetzt hole ich mir doch was. Jetzt hole ich mir einen Stuhl. Dieser Stuhl macht so die Mitte meines Lebens aus. Und wir haben als Menschen etwas, was wir gerne wollen. Wir sitzen da. Um uns herum ist unser Leben. Und da fühlen wir uns wohl. Wir wollen selbst in unserem Leben sagen, wo es lang geht. Wir wollen das Heft in der Hand behalten. Und unsere Zeit geradezu, die neigt noch viel deutlicher als vor 50, 60 Jahren dazu, dass das eben so ist, dass ich mir mein Leben selbst bestimme. Da kann man viele Dinge nachgehen und vieles aufzeigen. So ein Beispiel nur mal, ein Hingucker damit. Die Zahl der Abtreibungen steigt ganz deutlich in Deutschland. Warum? Ich bestimme selbst. Aber das arme Leben, in Anführungsstrichen, was im Mutterbauch heranwächst, das kann eben nicht mitbestimmen. Es ist angewiesen darauf, dass andere Fürsprache für sie haben. Für dieses kleine entstandene Leben haben, wo ich das selbst entscheide, da sitzt das Ego drauf. Aber das, was Jesus möchte, dass es geistlich arm sein heißt, erkannt zu haben, dass ich hier von diesem Platz runter muss, dass ich aufstehen muss und zur Seite treten in meinem Leben. Und als bildlich gesprochen, dieser Jesus Christus Platz nimmt. Ist hier gar nicht so verkehrt. Ne? Also wenn der die Welt geschaffen hat, diese Mikroorganismen und alles weiter, dann wird er auch es noch schaffen, in mein Leben Ordnung einzubringen. Ja. Aber wir neigen immer wieder dazu, diesen Platz dann selbst besetzen zu wollen. Geistlich arm sein heißt, wieder aufzustehen. Weg zur Seite zu treten und zu sagen, Jesus Christus, komm, nimm du doch Platz da. Und das hat mit meinem ganzen Lebensalltag zu tun, weil die Entscheidungen immer da getroffen werden. Ja? Ich glaube, jetzt kannst du selbst bei dir das nachvollziehen mal. Was sind deine Entscheidungen, die du zurzeit gerade triffst? Was hast du für ein Empfinden? Sitzt du hier? In dieser Mitte deines Lebens? Oder gibt es immer wieder Momente, wo du aufstehst und sagst, nein, das ist vielleicht zu kurz gedacht. Jesus, ich möchte gerne, dass du sagst, wo es lang geht in meinem Leben. Und ich möchte gerne zurücktreten und ich möchte gerne, dass du entscheidest, wie sich mein Leben gestaltet. Wir sind ja beim Eingang bei der Bergpredigt. Und dann kommen ja, wer das mal zu Hause nachliest, da geht es ja genau darum, dass er hat die Jünger um sich versammelt. Und er zeigt den Jünger auf, wie die Lebensgestaltung geschieht. Und hier am Eingang der Bergpredigt redet er von den geistlich Armen. Von denen, die selig sind, die glücklich sind, wenn sie verstanden haben, dass Gott ihr Leben besser managen kann, als sie es können. Dass sie aufgestanden sind und gebeten haben, dass Gott doch da Platz nehmen müsste, in der Mitte ihres Lebens. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das nicht nur ein einmaliges Geschehen ist, von dem ich hier rede. So nach dem Motto, ich bin vor 35 Jahren Christ geworden und das Ding habe ich abgehakt. Nee, das ist etwas, was ich, Lothar, na 35 kommt fast hin, mir immer wieder neu auch vor Augen führen muss. Was ich jeden Tag neu auch mit meinem Ego abklären muss in der konkreten Situation. Was will ich denn eigentlich? Und ob es glaubt oder nicht, ich finde mich manchmal auch da wieder. Und mit ein bisschen Abstand betrachtet, muss ich sagen, Lothar, das ist nicht der Platz. Du müsstest aufstehen. Du müsstest Christus bitten, dass er doch in diese Mitte treten dürfte. Geistlich arm. Vor Gott kapitulieren und von ihm Orientierung im Leben zu erwarten, dass das Lebensprogramm zu haben. Wollen wir, willst du, will ich? Im Weltmaßstab gesehen leben wir ja im Wohlstand. Wirklich geistlich arm sein? Ich empfinde das gerade für Christen in dieser Wohlstandsgesellschaft, in der wir sind, eine große Herausforderung. Weil die tagtäglich mit viel mehr Dingen auch in Berührung kommen, wo sie die Freiheit zur Entscheidung haben, die Freiheit zur Gestaltung, die Möglichkeit zur Gestaltung haben und damit die Verantwortung für die Lebensgestaltung ja viel höher wird. Wo Leute 10 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag damit beschäftigt waren, für Nahrung zu sorgen, da grenzte sich das ganz stark ein. Und die Abhängigkeit von Gott hat man viel deutlicher wahrgenommen. Und heute? Selig, glücklich sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen ist das Himmelreich. Willst du da glücklich sein im Sinne Jesu? Jesus meint, das hat ein Vorrecht, das hat was. Das bedeutet Bereicherung für dein Leben. Ja, sogar hin, dass es glücklich heißt. Ich komme auf die zweite Seligpreisung zu sprechen. Ich habe es überschrieben, den dritten Punkt. Wer von Jesus getröstet wird, ist bevorzugt. Das heißt dort, selig, glücklich sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, was denn bitte jetzt? Jetzt fängt Jesus noch an, den Trauernden zu gratulieren? Haben wir das schon mal gemacht? Peinlicherweise ist mir das Gegenteil mal passiert. Seitdem sage ich nicht Traugottesdienst, sondern mal Hochzeitsgottesdienst. Die Geschichte dazu, der Bräutigam hat es ja düster geguckt. Aber den Trauernden zu gratulieren, das ist noch mehr, das ist unverschämt, oder? Sollte das mal jemand machen, der hat wirklich ein Recht, oder er muss damit leben, dass ihm kräftig auf die Füße getreten wird. Taktlos. Jesus, was machst du denn hier? Jesus gratuliert trauernden Menschen und maßt sich dabei an, keinesfalls taktlos zu sein. Warum? Was ist das? Er hat Trauernden einen Trost zu bieten. Einen Trost zu bieten, den kein Mensch bieten kann. Da muss mehr sein. Wenn er davon redet, glücklich darfst du dich schätzen, wenn du zu den Trauernden gehörst. Warum? Was ist das? Da bietet Christus an, dass er selbst an die Seite des Trauernden tritt. Dass er selbst die Begleitung übernehmen möchte für Menschen, die in Trauer sind. Sie sollen sozusagen so etwas wie den Herzschlag Gottes spüren können. Den Herzschlag desjenigen, der sagt, komm, bei mir darfst du gut aufgehoben sein. Du darfst bei mir zu Hause sein. Trauernde dürfen dann wissen, ja, bei diesem Jesus kann ich auch so sein, wie ich bin. Was Jesus möchte, dass bei den manchmal so ganz verengten und dunklen Empfinden in der Trauer ein Horizont der Hoffnung entsteht. Ich wurde erinnert an Berichte von verfolgten Christen, die manchmal sogar inhaftiert wurden oder gefoltert wurden. Und wenn sie beschreiben, die Zelle war wirklich klein, aber sie war erfüllt mit dieser Liebe Gottes, mit dem Zuspruch, mit dem Frieden Gottes in all dieser Not. Denn ist genau das, was Jesus hier meint. Sie dürfen den Herzschlag Gottes spüren. So dicht will Gott bei ihnen sein. Wenn alles zerbricht im Leben, dann möchte Christus in deinem und meinem Leben etwas Unzerbrechliches aufbauen. Das ist die Chance, die darin liegt. Die Chance. Und dieser Satz Jesus, den er hier formuliert, der ist so steil, dass nur er ihn ohne Anmaßung wirklich so sprechen kann. Es gibt Menschen, die können davon berichten, dass Jesus in der größten Not ihnen einen anderen Horizont geschenkt hat, einen anderen Blick, eine Gewissheit, einen Blick nach vorne. Und das ist in ihrem Leben zu einem Schatz geworden, den sie nicht mehr missen möchte. Blaise Pascal bringt es mal oder hat es mal auf einen Punkt gebracht mit zwei Sätzen, drei Sätzen. Er formulierte es so: Das Glück ist nicht in uns und das Glück ist auch nicht außerhalb von uns. Das Glück ist nur in Gott. Das Glück ist nur in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist es überall. Ich komme zum Schluss. Ihr seid zu beneiden. Den Bibeltext, den kann man auch so übersetzen. Ihr seid zu beneiden. Zu beneiden sind diejenigen, die. Zu beneiden sind diejenigen, die Gott in die Mitte ihres Lebens stellen. Denn er will ihnen eine himmlische Heimat geben. Zu beneiden sind die, die der Sohn Gottes selbst an sein Herz zieht und so tröstet. Ein Trost, der mit keinem vergleichbar ist. Zu beneiden sind die. Das ist wie ein Staunen. Boah. Möchten wir zu dieser Gruppe von Menschen gehören, bei der ja selbst der Sohn Gottes spricht, boah, zu beneiden. Da ist was rausgeworden. Wie ist das, wenn du heute Morgen das Gefühl hast, ja, das möchte ich eigentlich. Okay, das ist in aller, das ist, wird in unserem Menschlichsein immer wieder gebrochen werden. Aber nicht in der Perspektive Jesu Christi. Und ich möchte gerne in dieser Perspektive Gottes, möchte gerne zu den Menschen gehören, die wirklich, von denen er so spricht und sagt, die sind zu beneiden. Dazu möchte ich gerne gehören. Wie ist das, wenn heute Morgen bei dir so eine Sehnsucht neu geweckt oder so eine Sehnsucht nochmal neu angesprochen wurde? So möchte ich das gerne. Weißt du, dann könntest du jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause gehen? Ja. Du könntest das auch, wenn du möchtest, Jesus alleine sagen? Ja. Ich will dir aber anbieten, dass wir nachher nochmal die Möglichkeit haben, so gemeinsam im Gebet zu Jesus zu kommen und dass du das ihm nochmal sagen kannst unter einem Zeugen. Und nochmal sagen kannst, weißt du, Jesus Christus, von dem, was du da geredet hast, ich möchte das gerne in meinem Leben so haben. Ich möchte gerne darum wissen, dass du in der Mitte sitzt. Und ich möchte gerne diesen Trost von dir bekommen. Ich möchte gerne zu denen gehören, die zu beneiden sind. Kannst du mir, Jesus Christus, nicht bitte einen Zugang dazu geben? Du, ich will dieses Gebet gerne mit dir sprechen, zuhören und will es unterstützen und möchte es mit dir gerne erleben, dass es dazu kommt, dass du von dir sagen kannst, weil Christus das an mir tut, bin ich wirklich zu beneiden. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, das sind schon steile Sätze, die du da in der Bergpredigt gesagt hast und die uns überliefert wurden. Selig sind, glücklich sind, zu beneiden sind diejenigen, die. Du weißt, wo diese Sehnsucht in mir und wo diese Sehnsucht in anderen Menschen da ist, wo sie benannt wird. Ich möchte dich herzlich bitten, dass es nicht bei der Sehnsucht bleibt, sondern dass du sie zur Erfüllung bringst. Und das geht nur, wenn du selbst hineinkommst. Das geht nur, wenn du selbst sprichst. Das geht nur, wenn du selbst die Mitte bist und wenn dein Herzschlag uns so stark berührt. Und das lass bitte auch geschehen. Wir werden jetzt gleich im Anschluss das feiern, was du ja damals seinen Jüngern weiter eingegeben hast und ihnen als Möglichkeit gegeben hast, ja sogar als Ordnung gegeben hast. Sie sollen es tun. Wir nennen das hier Herrnmahl, Abendmahl. Als Erinnerung daran, du hast dich selbst gegeben. Ich danke dir dafür, dass wir das als Christen, als Menschen, die dir vertrauen wollen, feiern dürfen. Und dass es ein Stück ist von dem, wie du deine Nähe zeigst, von der du selbst dann sprichst, ihr seid zu beneiden, dass das in eurem Leben möglich wird. Amen.